Wir lesen zusammen durch das Matthäusevangelium. Hört ihr mich? Ja, gut, ist super, ist gut, weil heute geht es ums Hören. Nicht ums Hören auf mich, sondern auf einen viel wichtigeren, nämlich Gott. Und nicht nur akustisch zu hören, das ist nur ein Aspekt. Jungs, vielleicht kennt ihr das, dass eure Frau schon mal zu euch gesagt hat, du hörst mir gar nicht zu. Vielleicht, wenn du in den Computer tippst oder gerade am Fernsehen bist und sie hat was am Herzen und sie will dir was erzählen und du sagst, und du hörst, dass sie, da ist irgendein Geräusch, ja, sie sagt irgendwas, aber du hast keine Ahnung, was sie sagt. Also mein Kleinhirn ist zumindest nicht fähig, mich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Ich habe schon die Autobahnausfahrt versäumt daheim, weil ich mit meiner Frau im Gespräch war beim Autofahren. Und dann gibt es natürlich manchmal diese Zeiten, wo wir nicht hören wollen. Wenn die Frau sagt, Schatz, tragst du mal den Müll raus? War da irgendwas? Also richtig hören hat nicht nur mit akustisch hören zu tun. Das hat mit mehr als nur mit den Ohren zu hören zu tun. Das hat was mit unserer Aufmerksamkeit zu tun, mit unserer Herzenshaltung. Also nicht nur, weil ich irgendwas sage, kommt es auch beim anderen an. Das können wir mal testen, oder? Wie wäre es, wenn wir heute nach dem Gottesdienst einen Test machen? Wie viel angekommen ist bei euch? Das wäre schon der erste Schritt, mal zu fragen, was war denn das Thema heute in der Predigt? Oder Inhalte abzufragen. Sollen wir das machen heute? Ich habe so einen Verdacht, das könnte frustrierend werden. Vielleicht ist es besser für meine geistige Gesundheit, für meine seelische Gesundheit, irgendwie die Illusion zu bewahren, dass ihr mir wirklich alle zuhört. Aber das ist eine gute Frage, die wir uns stellen können. Wie hörst du im Gottesdienst, wenn wir Gottes Wort studieren? Geht es bei einem Ohr rein, beim anderen raus? Machst du dir Notizen? Streichst du dir vielleicht was an, was dich anspricht? Eine persönliche Anwendung dazu? Und dann, was machst du damit, mit dem, was Gott zu dir spricht? Betest du drüber? Versuchst du es auszuleben? Versuchst du es umzusetzen? Wie hörst du? Matthäus 13 ist ein Kapitel voller Gleichnisse. Das heißt, Jesus malt uns hier Bilder mit Worten. Und er hat in einer Agrargesellschaft gelebt und eigentlich alle Geschichten hier haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Das sind so Geschichten aus der alltäglichen Lebenswelt seiner Zuhörer. Heute wollen wir eine Geschichte hören von unterschiedlichen Böden. Ist bekannt als das Gleichnis von dem Seemann. Jesus nennt es auch so. Das Gleichnis vom Seemann, also der Samen ausstreut. Wahrscheinlich sein bekanntestes Gleichnis. Aber eigentlich ist es eine Geschichte über unterschiedliche Böden und wie sich diese Böden auf das Pflanzenwachstum auswirken. Und das passt zum Hören. Denn auch in der Landwirtschaft ist es nicht so, nur weil du irgendeinen Samen aussäst oder was einpflanzt, dass es dann auch wirklich Frucht bringt und dass du ernten kannst. Da gehört mehr dazu. Also ich habe zum Beispiel diese Woche, donnerstags war es, da habe ich meine Tomatenpflanze gekauft und eine Chili-Pflanze, um die auf meinem Quadratmeter-Beet, was ich da habe, einzupflanzen. Und donnerstags war es ja noch halbwegs schön, aber dann die Nacht drauf ist so richtig kalt geworden und am nächsten Morgen habe ich gemerkt, diese Pflänzlein, die waren ein bisschen beleidigt. Die sahen ein bisschen traurig aus und mal sehen, ob sie es überleben werden. Ich glaube, die sind noch nicht durch. Das letzte Wort, was wir von Jesus gehört haben, wenn ihr nochmal zurückblättert, Matthäus 12, Vers 50 hat er gesagt, wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, der ist meine Familie. Und jetzt lesen wir weiter. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Es war schlau, was Jesus gemacht hat, weil das Wasser war so eine Art Verstärker. Ihr kennt es von Seebühnen zum Beispiel, da wird dieser Effekt genutzt. Oder ich denke da immer an den Millstätter See, Schloss Heroldegg. Da fährt, glaube ich, immer Freitagabends fährt immer so ein Partyboot über den See mit Live-Musik. Und das hörst du am ganzen Ufer, ganzen See entlang. Und Jesus benutzt diese Verstärkerfunktion sozusagen. Und er redet vieles in Gleichnissen zu ihnen. Was ist ein Gleichnis? Jemand hat mal gesagt, ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte, die eine himmlische Wahrheit erzählt. Also eine Geschichte von etwas Sichtbaren, von etwas Bekanntem, von etwas Materiellen, das als Illustration dient für eine geistliche Wahrheit. Ein Gleichnis ist nicht Science Fiction oder eine Allegorie von mir aus, wo Tiere reden können, so eine Fantasiegeschichte. Denk zum Beispiel an C.S. Lewis, die Geschichten von Narnia, wo die Tiere reden und der König, also der Löwe Aslan, ist ein Bild für Gott, ein Bild für Jesus. Ist ein toller Film übrigens. Aber ein Gleichnis ist anders. Ein Gleichnis ist normalerweise eine Geschichte, ein Vergleich aus dem Alltag, so aus der realen Lebenswelt der Menschen. Und anders als bei der Allegorie ist bei einem Gleichnis in der Regel nicht jedes Detail wichtig, dass jedes Detail irgendeine bildhafte Bedeutung hat. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel hat ein Gleichnis einen zentralen Punkt, einen Vergleichspunkt. Und normalerweise sagt uns Jesus, was dieser Punkt ist, was dieser Vergleich ist, wofür es ein Bild ist. Also wir müssen, wenn wir Gleichnisse lesen und verstehen wollen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel hineininterpretieren in jedes Detail von diesen Geschichten. Es geht normalerweise um eine geistliche Wahrheit. Er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Seemann ging hinaus zu sehen. Also denkt an einen alten Seemann, der in die Tasche greift und mit der Hand Samenkörner ausstreut. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Vertrautes Bild. Ich habe von nicht allzu langer Zeit neuen Rasen eingesät. Dann habe ich gemerkt, wie die Vögel gekommen sind. Und teilweise wieder rückgängig gemacht haben, mein Sehen. Und manches von den Samenkörnern fiel auf den festgetrampelten Weg, wo die Samenkörner besonders sichtbar waren wahrscheinlich, wo sie auch nicht eindringen konnten, wo sie nicht eingeackert wurden nach dem Einsehen. Und es war ein gefundenes Fressen für die Vögel. Vers 5, anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, also ein felsiger Untergrund, wo gerade so ein bisschen Erdschicht drauf ist. Das Erdreich ist durch Erosion sehr dünn. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Also dünnes Erdreich auf den Felsen. Wenn die Sonne drauf scheint, dann erwärmt sich dieses dünne Erdreich schneller. Und die Saat geht schnell auf, schneller als auf normalen Ackerboden. Aber diese Saat kann keine tiefen Wurzeln treiben und kann auch nicht genug Wasser aufnehmen. Und dieser dünne Boden kann auch nicht das Wasser halten. Und deswegen verdorrt dieser Sprössling dann, wenn die Sonne ihn versenkt. Vers 7, anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Das kann ich auch auf meinem Quadratmeter Beet beobachten. Da sind Himbeerstauden, ganz natürlich, die haben jetzt gestreut, vermehren sich. Das kann man auch bei Brombeeren gut beobachten. Und noch vor 3 Wochen war diese Staude so ein nackter Stamm, einfach mit Dornen drauf. Und da war noch viel Platz drumherum, um andere Dinge einzusehen. Aber dann innerhalb von 2 Wochen hat diese Staude ausgetrieben und es ist voller Blätter. Also viel schneller ausgetrieben als das Eingesäte drumherum. Und wenn dann das aufgeht, dann raubt ihm der Dornenstrauch das ganze Licht. Und ihr wisst, kein Licht ist kein Pflanzenleben in der Natur. Und dieses Pflänzlein verkümmert und geht ein. Es erstickt, sagt Jesus hier, bildlich gesprochen, an Mangel von Sonnenlicht. Vers 8, anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Hoffentlich das meiste. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Also es fällt auf das gute Feld, das beackert ist, das frei ist von Steinen und Dornen und Disteln und Unkraut. Und es bringt reiche Frucht. Da ist so ein Potenzial in so einem kleinen Getreidekorn. Zigfache Frucht, hundertfache Frucht, das war wirklich übernatürliches Wachstum. Ich glaube, ich habe mal gelesen, so 1:8 ist eine normale Vermehrungsrate für so ein Getreidekorn. Aber wir sehen hier dasselbe Saatgut, das auf verschiedene Untergründe fällt. All diese Samen haben dasselbe Potenzial. Aber die Fruchtbarkeit ist nicht nur von der Qualität des Saatguts abhängig, sondern auch ganz wesentlich von der Qualität des Bodens. Deswegen verbringen die Bauern, die Getreidebauern, so viel Zeit damit, ihre Böden aufzubereiten. Dass sie ackern und ecken und düngen und die Gülle ausfahren und was sie alles machen, kann der Fabi euch noch viel besser erklären. Aber wenn jetzt das Wachstum nur von dem Samen abhängig wäre, dann könnte der Fabi sich die halbe Zeit sparen. Nee, der Boden ist sehr wichtig, der Zustand des Bodens. Und soweit Jesu Gleichnis. Eine sehr einfache Geschichte eigentlich, oder? Die Menschen kennen das aus ihrem Alltag, aus ihrer Beobachtung. Wir kennen es auch von unserem kleinen Beet daheim. Und dann sagt Jesus in Vers 9, wer Ohren hat, der höre. Okay, was soll man sonst damit machen? Ja, manche benutzen es vor allem, um die Brille zu halten. Wie gesagt, nur akustisch zu hören, ist noch nicht wirklich zuzuhören. Könnt euch mal überlegen, warum Gott uns einen Mund gegeben hat, aber 2 Ohren. Da will er uns was sagen damit. Wir müssen alle lernen, zuzuhören. Das allein wird ganz viele Beziehungsprobleme vermeiden, die wir so haben. Viele hören vor allem sich selbst gern reden. Und ich habe von der Studie gelesen, dass Menschen, die andere im Gespräch unterbrechen, 7-mal höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen Herzinfarkt zu bekommen. Könnte ich einmal selber beobachten, eine Zeit lang, wie es bei euch so ist. Also wer Ohren hat, wer hat alle Ohren? Okay, wir alle. Wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Richtiges Zuhören, das ist wichtig für unsere geistige Gesundheit, für unser geistiges Wachstum. Und versetzt euch jetzt einmal in die Zuhörer von Jesus, ohne den Rest der Geschichte, den wir meisten von uns kennen. Große Volksmenge. Jesus erzählt ja diese Geschichte und wir haben schon gesehen, diese Volksmenge, viele von denen waren einfach nur da, weil sie wundergeil waren, weil sie noch mehr Wunder sehen wollten. Andere, haben wir die letzten Wochen gesehen, waren da, obwohl sie Jesus abgelehnt haben und ihm feindlich gesinnt waren, vor allem die Theologen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Leiter Israels. Die haben gesündigt gegen den Heiligen Geist, hat Jesus gesagt, die waren gar nicht offen für sein Reden. Und versetzt euch jetzt in diese Menschen, die da sind. Da ist der Rabbi Jesus, er lehrt von dem Boot aus und er erzählt diese einfache Geschichte. Ein Seemann streut Samen aus und er fällt auf diese unterschiedlichen Böden und unterschiedliche Dinge passieren. Amen. Okay? Ja, ist leicht zu verstehen, ist offensichtlich. Kennen wir alle, was du erzählst, Jesus? Ja und? War's das jetzt? War das alles? Ist ein bisschen seltsam, oder? Was soll man damit machen, mit dieser Geschichte, die du erzählt hast, Jesus? Was willst du uns damit sagen? Also es ist eine einfache, eine verständliche Geschichte, aber ohne weitere Info ist es eigentlich ziemlich nichtssagend. So, ja, okay. Ja und? Und das ist genau der Punkt von dem Gleichnis. Die geistliche Wahrheit ist nicht für Kritiker, nicht für Gleichgültige, sondern für Sucher, für Menschen, die dranbleiben an Jesus, die nachfragen, für Jünger eben. Zu denen hat Jesus gesagt, wer sucht, der wird finden. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen ist es aber nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören. Noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Warum? Vers 15. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, hart geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Seht hier, das Herz des Volkes ist dick geworden. Das heißt, es war nicht immer so. Kinder haben normalerweise ein sehr offenes Herz für Gott. Und wenn wir hier lesen vom Hören, vom Sehen, im Herzen verstehen, das ist alles parallel hier, das spricht alles von demselben. Also es geht ums geistliche Wahrnehmen, um die geistliche Herzenseinstellung. Sie hatten ihr Herz verhärtet, sie haben die Ohren verschlossen und die Augen verschlossen. So wie wir Männer das manchmal tun, wenn die Frauen über den Müll reden oder vielleicht über Dinge, die Korrektur brauchen in unserem Leben. Ja, ich will es nicht hören. Sind wir unbußfertig, das ist das biblische Wort dafür. Nicht bereit umzukehren, nicht bereit uns ändern zu lassen. Und so waren die Menschen oder Großteil der Menschen, die Jesus zugehört haben. Viele in der Volksmenge wollten diesen Messias, Jesus, nicht. Die wollten ihn nicht in ihr Leben sprechen lassen, wollten sich nicht korrigieren lassen, sie wollten sich nicht ändern. Und so ist es auch heute noch mit vielen Menschen. Menschen wollen sich nichts sagen lassen, wollen ihr eigener Herr sein, wollen tun und lassen, was sie wollen, wollen sich nicht zu Jesus bekehren. Und deswegen rede ich zu ihnen in Gleichnissen, sagt Jesus. Ich werde meine wertvollen Worte nicht wie Perlen vor die Säue werfen, die sie nicht schätzen. Wenn jemand nicht hören will, dann wird er sowieso nicht zuhören. Richtig zuhören, reagieren auf das, was ich sage. Vers 16. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Augen, dass sie hören. Hört richtig zu. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Die Jünger hatten eine andere Einstellung, die waren offen, die wollten hören, die wollten lernen, die wollten gehorchen. Und wie gesagt, wer sucht, der wird finden, weil sie eine gute, ehrliche, offene Einstellung haben, also das Gegenteil von der Sünde gegen den Heiligen Geist, wird der Heilige Geist sie in alle Wahrheit leiten, hat Jesus an anderer Stelle gesagt. Also wer Licht hat, wer Offenbarung hat mit einem richtigen Herzen, wer geistiges Verständnis hat, der wird immer mehr bekommen. Dem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Aber wer nichts hat, wer nicht hören will, wer ein dickes Herz hat, ein verhärtetes Herz hat, von dem wird das, was er hat, noch genommen werden. Also geistliche Einsicht, geistliche Erkenntnis, das hat erstmal nichts mit Bildung zu tun, sondern mit einer Einstellung Gott gegenüber und Jesus gegenüber, seinem Wort, das er zu uns gesprochen hat. Deswegen gibt es studierte Theologen, die geistlich überhaupt nichts schnallen und die geistig total tot sind, die nur Kopfwissen haben, aber kein Leben haben, die intellektuelles Wissen haben, aber keine geistliche Einsicht. Und dann gibt es ganz einfache, ungebildete Jünger Jesu, die eine geistliche Einsicht und Tiefe haben, von der diese Theologen nur träumen können. In der Apostelgeschichte 14 sehen wir das, Vers 13, da heißt es über die Leiter Israels, die Theologen, die Pharisäer, die studierten religiösen Männer, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und bemerkten, dass sie ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sieh, der geistliche Einsicht ist Beziehungswissen. Kommt aus der Beziehung, kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus. Kommt vom Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit führt. Bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe, bin ich mein Leben lang jeden Sonntag in die Kirche gelaufen, habe viel gehört, habe auch versucht, in der Bibel zu lesen. Aber ich hätte genauso gut das Telefonbuch lesen können. Ich habe nichts geschnallt. Es hat mein Herz nicht berührt. Aber dann, nachdem ich mich zu Jesus bekehrt hatte und der Heilige Geist in mir Wohnung genommen hat, ich geboren wurde, geistlich lebendig wurde durch den Heiligen Geist, habe ich die Bibel aufgeschlagen und plötzlich war die Bibel ein lebendiges Buch. Ich habe verstanden. Nicht alles. Ich verstehe heute noch immer nicht alles. Aber immer mehr. Und vor allem bin ich Gott begegnet in seinem Wort. Er hat mich persönlich angesprochen. Stephan ist so ein weiteres Beispiel in der Bibel. Wir kennen seinen Hintergrund nicht wirklich. Wir wissen nicht, inwieweit er gebildet war oder nicht. Es wird zumindest nichts erwähnt. Apostelgeschichte 6 heißt es, er war ein Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Und dann, als er verhört wurde vor dem Hohen Rat, heißt es, sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Also Jesus, der in seinem Herzen war, hat herausgestrahlt aus ihm. Und es heißt, über die, die gegen ihn gestritten haben, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Weisheit von oben. Und bitte, ich predige hier nicht gegen Bildung. Ich habe selber studiert, viele Sachen, Soziologie und Kommunikationswissenschaft und auch Theologie. Und zwar nachdem ich mich bekehrt habe und ich glaube, dass der Herr mich so geführt hat. Aber was ich sage, ohne den Heiligen Geist, ohne lebendige Beziehung mit Jesus, bedeutet das Ganze überhaupt nichts. Da sind wir Blinde, die Blinde leiden. Aber wenn du in Beziehung mit Jesus, wenn du geistgeleitet studierst, egal ob das auf der Uni ist oder in der Bibelschule oder in der Gemeinde, wenn wir hier zusammen Gottes Wort studieren, dann ist es ein Feuerwerk an geistlicher Erkenntnis. Dann ist es fruchtbar. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, eine neue geistliche Erkenntnis habe, aber immer wieder. Es ist ein geistliches Buch. Lebendiges Buch für uns. Paulus, und der war ein Theologe, der hat studiert unter einem der bekanntesten Professoren, wenn wir so sagen wollen, damals, dem Gamaliel. Aber von ihm heißt es, nachdem er sich zu Jesus bekehrt hatte, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und ihr wisst, er war blind, geblendet von der Herrlichkeit Gottes, war physisch gemeint, aber ich glaube, hatte auch einen geistlichen Aspekt. Es fiel ihm wie Schuppen von den Augen und plötzlich hat für ihn alles Sinn gemacht. Und dann lesen wir da in der Apostelgeschichte 9, sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und Saulus erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Also plötzlich hat all dieses alttestamentliche Wissen, was er hatte, Sinn gemacht. Und er hat Jesus gesehen und wow. Also der Punkt ist, es braucht zuerst eine Bekehrung, zuerst eine geistliche Geburt, um geistliche Wahrheiten wirklich verstehen zu können. Manche Menschen haben so die Einstellung, ah, wenn ich nur mehr verstehen würde, dann würde ich mich bekehren. Gott sei Dank, das Evangelium ist so einfach, dass es jeder verstehen kann, aber geistliche Einsicht funktioniert umgekehrt. Erst wenn du dich bekehrst, dann wird der Heilige Geist dich in die Wahrheit führen. Johannes Kapitel 3, da sagt Jesus zu dem jüdischen Theologen Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben her geboren ist, also eine geistliche Geburt, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dann kann er die Geheimnisse des Reiches Gottes, wie Jesus hier sagt, oder die Geheimnisse des Reiches, der Himmel, das ist dasselbe, nicht kennen. Es ist ein geistliches Reich, nicht wie sie es erwartet haben, ein irdisches Reich. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Jesus, den Messias, über den sie prophezeit haben. Die Geheimnisse des Reiches Gottes, die Jesus offenbart hat. Ist dir bewusst, wie privilegiert wir sind? Dass wir mit Jesus, mit dem Heiligen Geist sein Wort studieren können. Abraham und Mose, Jesaja, wie sie alle heißen, die hätten alles gegeben, um zu kennen, was wir kennen. Aber hier sehen wir, dass die Gleichnisse Jesu einen zweifachen Effekt haben. Für die, die Jesus ablehnen, für die, die nicht offen sind, sind es Geschichten ohne Sinn. Denen verbergen sie die Wahrheit. Warum sollte Jesus sie auch tiefer führen, wenn sie ihn nicht hören wollen oder reagieren wollen? Aber für die Jünger Jesus, denen Jesus die Erklärung gibt, ihnen den Schlüssel sozusagen gibt, ist es eine wunderbare Hilfe, eine wunderbare Illustration, um geistliche Wahrheiten besser zu verstehen. So ähnlich wie diese Wolke, in der Yahweh über sein Volk gewacht hat in der Wüste. Für sein Volk hat die Wolke Licht gebracht, für die Ägypter hat sie Finsternis gebracht. So ist es mit dem Gleichnis. Für die einen mehr Licht, für die anderen mehr Finsternis. Vers 18 gibt Jesus seinen Nachfolgern den Schlüssel für das Verständnis dieses Gleichnisses. Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann, sagt Jesus. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also was ist der Schlüssel? Der Same, von dem Jesus hier spricht, ist das Wort Gottes. Das Wort vom Reich Gottes, sagt er hier, das Wort des Evangeliums, die frohe Botschaft, die Jesus und seine Jünger in allen Dörfern verkündet hat. Jesus ist der von Gott verheißene Messias, der Retter. Er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist, um sein Volk zu erlösen. Tut Buße, kehrt um. Der König ist da. Er lade dich in sein Reich ein. Lade dich ein, unter seine Herrschaft zu kommen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ein Kind Gottes zu werden. Und auch wir sind berufen, so Seemänner und Seefrauen zu sein, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben und die Menschen zu streuen, indem wir darüber reden, Zeitung verstreuen, vielleicht in Gottesdienst einladen, zu einem Film einladen, Traktat, Zeugnis weitergeben. Es gibt ganz viele Wege. Und natürlich auch, dass wir unser Leben so leben, dass die Leute nachfragen, der Zeugen sind. Lukas 8 heißt, der Same ist das Wort Gottes. Also im Besonderen dieses Wort des Evangeliums, aber allgemein das Wort Gottes ist wie dieser Same. Das hat unglaubliches Potenzial, eine Dynamik in sich. Das Wort Gottes ist lebendig. Das hat Leben in sich. In Römer 1 schreibt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Petrus schreibt uns in 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Jesaja 55, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Also das Evangelium, Jesu Worte, das Wort Gottes hat Kraft, uns zu retten, uns Leben zu geben, um uns zu verändern, um uns zuzurüsten für alles. Und wir haben jetzt alle dasselbe Wort Gottes, selben Samen. Hast du dich je gefragt, warum manche Menschen sich zu Jesus bekehren, wenn sie das Wort hören und andere nicht? Warum manche Christen wachsen und Frucht bringen und da Veränderung in ihrem Leben ist und andere Jahr für Jahr in Gottesdienst kommen und in die Bibelstunde und Gottes Wort hören und sich nicht verändern und sie nicht wachsen und reifen und keine Frucht bringen? Wir alle bekommen denselben Samen in unser Herz gesät. Aber wie gesagt, es hängt nicht nur vom Samen ab, es hängt auch vom Boden ab. Sprich, von unserer Herzenseinstellung, wie wir diesen Samen aufnehmen. Diese verschiedenen Böden, von denen Jesus gesprochen hat, sprechen von verschiedenen Herzen in verschiedenen Zuständen. Und das erste ist das harte, das gleichgültige Herz. Wie dieser harte Trampelpfad, dieser Weg. Herz, das gegen Gott verhärtet ist. Das nicht offen ist für Gottes Reden oder Jesus. Das nicht bereit ist, Gott in dein Leben sprechen zu lassen. Umzukehren, wenn er das tut. Vielleicht hören diese Menschen gar nicht richtig zu. Ein Ohr rein, beim anderen raus. So oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem es an dem Weg gesät ist. Seht ihr, sie verstehen das Wort nicht. Das sagt uns auch was. Geistliches Wachstum hat ganz sicher eine kognitive Komponente. Wenn ich was nicht verstehe, dann kann es halt in mein Herz reinsinken. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort verständlich predigen, in der Sprache, die die Menschen verstehen. Wenn wir Jesu Worte irgendwie vernebeln, zum Beispiel durch irgendeinen supergeistlichen Slang, christlichen, evangelikalen Subkultur, dann werden das zumindest manche Menschen nicht verstehen. Aber vom Kontext her wissen wir, dass sie Jesus nicht verstehen, das hat mit ihrer Herzenshärte zu tun. Sie suchen Jesus nicht, sie finden den Schlüssel für das Gleichnis nicht. Und sie hören nicht, weil sie nicht hören wollen. Deswegen verstehen sie nicht. Und sie werden vom Teufel beraubt. Bist du offen für Gottes Reden? Bist du bereit zu reagieren, zu gehorchen? Suchst du Jesus? Wie Maria die Zeit zu Jesu Füßen verbracht hat? Oder hast du dein Herz verhärtet? Gegen Gottes Wort, gegen Gottes Reden. Ist ja vielleicht auch nur so ein unwilliger Bereich in deinem Herzen, wo du sagst, da legst du den Finger nicht drauf. Bist du gleichgültig. Die Lösung, die Heilung für ein hartes Herz ist, Buße zu tun, umzukehren. Und wenn du nur damit anfängst, zu Jesus zu sagen, Jesus, hier ist mein Herz, mach mich willig. Ich habe gerade keinen Bock. Ich könnte ehrlich sein mit ihm. So sieht es aus. Zweite Herz ist das seichte Herz. Vers 20. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieses ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Also nimmt es mit Freuden auf, voller Emotion. Eine oberflächliche Reaktion auf Jesus. Friede, Freude, die das Versöhntsein mit Gott mit sich bringt. Und viele hören vielleicht tolle Zeugnisse und sagen, boah, das will ich auch erleben. Ich will, dass Jesus mein Leben besser macht. Und vielleicht ist da noch so ein emotionaler Bekehrungsaufruf mit irgendwie so emotionaler Musik im Hintergrund und irgendwie eine herzenserweichende Geschichte, die dir die Tränen in die Augen treiben. Und dann haben Menschen eine emotionale Reaktion drauf. Aber sie haben nie wirklich die Kosten überschlagen. Selbstverleugnung ist noch immer ein Mensch, der vor allem sich selbst liebt und nicht Gott. Und die Sache ist dann, wenn so ein Mensch dann merkt, Jesus nachfolgen ist nicht immer Honigschlecken. Es kostet, wenn der Herr in unser Leben spricht, wenn er sagt, hey, ich möchte, dass du das und das änderst in deinem Leben. Oder ich möchte, dass du gibst von dem, was du so gerne festhältst. Oder wenn der Arbeitskollege oder vielleicht noch schlimmer das Mädel, in das du verknallt bist, anfängt, sich lustig zu machen, weil du Jesus nachfolgst. Oder vielleicht du sogar sagst, also entweder Jesus oder ich. Wenn es dran ist, radikale, kostspielige Entscheidungen zu treffen. Von mir aus bei der Freundin auszuziehen, eine eigene Wohnung anzumieten. Aber dann nimmt er Anstoß daran. Ist ein Schönwetter, Christ. Christentum ist cool, solange es sich gut anfühlt, solange ich was davon habe. Aber wenn es drauf ankommt, wenn es was kostet, dann sind sie wieder weg. Und ich denke, wir kennen leider alle solche Menschen. Deswegen bevorzuge ich persönlich einen nüchternen Ansatz. Dass wir verstehen das Evangelium, das Wort Gottes. Dass wir eine Entscheidung treffen, die nicht nur auf Gefühlen beruht. Und ich meine, das ist wunderschön, wenn eine Entscheidung, eine echte Hingabe von Gefühlen begleitet wird. Das ist gut und schön und richtig und wunderbar. Aber ich bin kein Freund von so schnell Bekehrungen. Oh, Hauptsache, möglichst viele heben die Hände bei einer Evangelisation oder bei einem Konzert. Habe ich zu viel erlebt. Hunderte, die Hand gehoben haben, aber nur ganz, ganz wenige, die wirklich nachfolgen. Und ich persönlich habe gelernt, bevor ich mit jemandem ein Übergabegebet bete, nochmal nachzufragen. Okay, hast du verstanden, das Evangelium, was Jesus für dich getan hat? Und willst du das für dich annehmen? Das heißt, dass du Jesus als deinen Retter annimmst. Möchtest du das? Okay. Das heißt aber auch, dass du Jesus als deinen Herrn annimmst. Möchtest du das? Wenn du in eine Richtung rennst und Jesus sagt, nee, das gefällt mir nicht, bist du gewillt, ihm zu folgen. Möchtest du das? Bist du bereit, umzukehren? Und wenn nicht, dann sage ich lieber, dann musst du noch drüber nachdenken, dann musst du noch drüber beten. Ich habe lieber kein Bekehrungsgebet als ein emotionales und dann denkt der, ich bin ja gerettet, so wie manche Katholiken zum Beispiel glauben, ich bin ja gerettet, weil ich getauft wurde als Baby, ist ja alles okay mit mir und sie haben eine falsche Sicherheit und sind auf dem Weg in die Hölle und getäuscht dabei. Dritte Herz ist das abgelenkte Herz. Entschuldigung. Vers 22. Und das ist vielleicht die allergrößte Gefahr für uns in unserer Kultur, in unserer Zeit. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Also Sorgen, Reichtum oder Wohlstand. Und wir leben alle in einer Wohlstandsgesellschaft. Uns geht es allen sehr, sehr, sehr gut. Das merken wir erst, wenn wir im Township stehen. Die Leute vielleicht gerade mal ein Bett haben in ihrer Wellblechhütte und sonst gar nichts. Kein Klo, kein Wasser, kein Strom. Aber Sorgen, Reichtum, erwähnt Jesus. Markus in der Parallelstelle wird zusätzlich gesagt, die Begierden nach den übrigen Dingen. Ich glaube, da geht es auch wieder um Habsucht. Lukas spricht zusätzlich von den Vergnügungen des Lebens. Vergnügungssucht. Und Jesus warnt uns. Sorgen. Jesus warnt uns davor, dass wir uns panisch Sorgen machen. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Hat er viel drüber gesprochen im Kapitel 6, oder? Dass wir nicht unser irdisches Leben zum Fokus machen. Ich meine, es gibt tausende Dinge, über die wir uns Sorgen machen können, oder? Auf welche Schule soll ich meine Kinder schicken? Wohin soll man auf Urlaub fahren? Welche Versicherung? Wen heiraten? Welche Schuhe passen zu meinem Kleid? Ich meine, es gibt tausende Dinge, über die wir uns Sorgen machen können. Und Jesus spricht ja von der Sorge der Zeit oder manche übersetzen es der Sorge der Welt oder der Sorge des Alltags. Ich würde es umschreiben einfach mit der Beschäftigungstherapie unserer irdischen Existenz, dieses Hamsterrad des Alltags. Und vieles davon kann man schwer vermeiden, oder? Der Arbeitskollege ist krank und jetzt musst du Überstunden machen und soziale Verpflichtungen und da musst du kochen und putzen und Elternsprechtage und das Auto muss zum Service und das Kind ist krank, das Baby hat auf den Teppich gekotzt, der Computer hat ein Virus, die Heizung ist kaputt, das Dach tropft. Und als Single hätte man einfach einen Eimer drunter gestellt und hätte da ganz gut ein paar Monate noch leben können damit, aber jetzt hat dein Schatz eine ganze Liste für dich. Und die Kinder wollen zum Sport gefahren werden und die Leute wollen Hilfe beim Transport, weil du einen Bus hast und so weiter und so fort. Hamsterrad des Alltags. Diese Sorge des Alltags müssen wir nicht einladen, die lädt sich von ganz alleine in unser Leben ein. Ihr kennt es. Und wir sind da gefordert als Versorger unserer Familie, als Eltern, als Freund, als Bruder. Ich muss ehrlich sagen, mir selbst fällt es sehr schwer, Nein zu sagen. Und so der Alltag allein kann uns so in Beschlag nehmen, dass wir kaum mehr Zeit haben für Gott und geistige Gemeinschaft. Und dann kommt noch dazu der Betrug oder die Verlockungen des Reichtums, Habsucht, Materialismus. Nehmen wir noch ein bisschen mehr. Wenn wir noch ein bisschen mehr hatten, dann könnten wir uns ein Haus leisten oder ein größeres oder ein größeres Auto oder ein zweites Auto oder einen nobleren Urlaub. Und das Problem mit Habsucht ist natürlich, dass es nie genug ist. Und dann kommt noch das ganze Mithalten mit dem Nachbarn dazu. Jemand hat mal gesagt, Habsucht ist, wenn du Geld, das du nicht hast, für etwas ausgibst, das du nicht brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die du nicht magst. Und Jesus warnt uns beständig vor Materialismus, vor Habsucht. Er hat gesagt, das Leben besteht nicht aus deiner Habe. Muss uns bewusst sein, dass unser Zeug nicht das ist, was uns glücklich machen wird. Und wir müssen zu einer ewigen Perspektive zurückfinden, statt einer rein irdischen. Das heißt nicht, dass wir uns gar nicht mit materiellen Dingen beschäftigen dürfen. Nee, wir sollen sogar gute Verwalter sein. Aber alles mit Maß und Ziel, mit einer ewigen Perspektive dabei. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann manchmal Stunden im Internet zubringen, um nach irgendeinem Schnäppchen zu suchen, das ich gerade brauche oder von dem ich denke, ich brauche es gerade. Und nachher denke ich mir, ich depp. Oder meine Frau sagt es mir durch die Blume. Hättest ein paar Euro mehr bezahlt und hättest lieber die Zeit mit Gott oder mit deiner Familie verbracht. Das war es nicht wert. Geld, Reichtum ist nicht alles. Auch nicht unbedingt ein Mehr an Lebensqualität. Eine Studie, die in Psychology Today veröffentlicht wurde, hat herausgefunden, dass Menschen, die am meisten auf Geld oder auf materielle Dinge ausgerichtet sind, die haben viel weniger wahrscheinlich eine befriedigende Liebesbeziehung und tendieren dazu, von ständigen Sorgen, Angst und Einsamkeit gequält zu werden. Du bist allein mit deinem ganzen Zeug. Wie wunderbar ist das? Das ist Lebensqualität. Da hast du es wirklich geschafft, oder? Die meisten Spielsachen. Glückwunsch. Und zuletzt Vergnügungen des Lebens. Vergnügungssucht. Ist das aktuell für uns oder nicht? Ist hochaktuell. Neil Postman hat schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben, wir vergnügen uns zu Tode. Gab es mal ein Buch mit diesem Titel. Und ich würde sagen, der durchschnittliche Deutsche ist vergnügungssüchtig. Wir haben auch nichts anderes. Aber wir werden überflutet mit Unterhaltungsangeboten. Fernsehen und Kino und Videospiele und Vergnügungspark und Feste. Und das ist alles in sich nicht böse, aber wir müssen wieder aufpassen, dass wir das rechte Maß und das rechte Ziel bewahren. Dass wir nicht 3 Stunden pro Tag vorm Fernseher hocken und klotzen oder vorm Videospiel und dann sagen, oh, ich habe keine Zeit für stille Zeit oder für Gemeinschaft mit anderen Christen im Gottesdienst oder im Hauskreis. Ich bin ja so beschäftigt. Oder geistige Zeit mit der Familie oder ich bin bei jedem Fußballspiel, aber nee, ich habe dann keine Zeit, evangelisieren mitzugehen mal. Wenn ihr einen Garten habt, wisst ihr, dass ihr Unkraut nicht sehen müsst. Das ist schon da. Das kommt von ganz alleine. Das verbreitet sich ganz alleine. Im Gegenteil, was müssen wir tun? Wir müssen jeden. Wir müssen das Zeug ausreißen. Und so ist es in unserem Leben. Es gibt unendlich viele Unterhaltungsangebote. Und es gibt immer mehr, was wir noch tun könnten. Und wir müssen uns freischaufeln von diesen Dingen, dass wir Zeit für geistige Dinge haben, für Jesus und sein Reich. Das heißt auch, dass wir gute Dinge einschränken müssen, um Zeit für bessere, für wichtigere zu haben. Und Dornen wachsen auch nicht über Nacht. Genauso ist es mit unserem Herzen. Herzen erkalten nicht über Nacht, werden nicht über Nacht hart. Das ist eine schleichende Entwicklung. Der große Feind unserer Herzen, unserer Beziehungen, auch der Beziehung zu Gott, ist Vernachlässigung. Wir müssen aufpassen, dass wir die Dinge, die irdisch sind und vergänglich sind, mehr lieben als Jesus, der ewig ist. Das ist eine Frage der Prioritäten, ne? Und das alles kann sehr einfach passieren. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich predige heute vor allem zu mir selbst. Der Herr spricht ja ganz viel zu meinem Herzen. Und es betrifft uns ja nicht nur allein. Was für ein Vorbild bin ich für meine Kinder, für meine Geschwister, für die Vorchristen, die mir ein Leben beobachten? Wenn sie mich beobachten, was sehen sie denn? Was ist mir wichtig? Wofür verbringe ich viel Zeit? Worin investiere ich mein Geld, meine Energie? Ist das Ewiges? Ist es Gott und sein Reich, Gemeinde, gesunde Beziehungen? Sehen sie ein Herz für die Verlorenen? Vererbe ich meinen Kindern eine Leidenschaft für Jesus oder eine Leidenschaft für die Bundesliga oder Filme oder Schnäppchenjagd oder Sport oder irgendein Hobby oder den Garten oder irgendwelche materiellen Dinge? Was ist es denn, wenn ich ehrlich bin zu mir selbst? Geschäftigkeit, ein abgelenktes Herz, das ist eine Riesenversuchung für uns. Und es ist ein Wert eigentlich in unserer Gesellschaft, oder? Beobachte das mal, wenn du Leute fragst, hey, wie geht's? Ah, viel los, bin sehr beschäftigt. Und dann sind wir noch stolz drauf. Bisschen zumindest, oder? Und geht's dir auch so? Ich ertappe mich immer wieder bei diesen Antworten. Wie geht's? Ah, viel los. Ja, aber ich verbringe auch nicht so viel Zeit im Gespräch mit Gott, wie ich eigentlich sollte. Und ich bin nicht der geistliche Leiter in meiner Familie, der ich eigentlich sein sollte. Da ist noch viel Luft, da geht noch viel mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Leben ist diese Geschäftigkeit eine echte Herausforderung. Mir fällt es schwer, stillzusitzen. Die Martha lässt grüßen. Ich bin mehr projektorientiert als beziehungsorientiert, so typisch Mann. Und das ist nicht gut in der Beziehung mit Gott. Zuletzt sehen wir das gute Herz, Vers 23. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Also er versteht, er ist aufmerksam, er ist fokussiert beim Zuhören, er versteht, er hört, er versteht. Und Lukas sagt dann, dass sie das Wort bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern ein Täter des Wortes. Einer, der dranbleibt, einer, der Ausdauer hat. Das christliche Leben ist ein Dauerlauf von unserer geistigen Geburt bis zu unserer Krönung in der Ewigkeit. Frucht wächst nicht über Nacht in unserem Leben. Es braucht Ausdauer, Beständigkeit in geistlichen Disziplinen, in Gemeinschaft, im Gebet. Braucht auch Ausdauer, um Korrektur durchzuziehen in unserem Leben. Weg der Veränderung zu gehen mit Jesus gemeinsam. Und fruchtbarer Boden ergibt sich nicht einfach so. Bauern wissen das. Boden braucht, ein Feld braucht ständige Aufmerksamkeit. Ackern und Unkraut rupfen und düngen und all diese Dinge. Und wir sind Bauern von unserem eigenen Herzen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Auch wir müssen Dornen des Materialismus vielleicht oder der Habsucht oder der Selbstsucht oder der Vergnügungssucht rausziehen. vielleicht Steine der Rebellion rauswerfen und der Sünde, harten Boden aufbrechen, des Stolzes. Und wir tun das alles, indem wir Buße tun, indem wir bekennen, ja Herr, das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben. Wir müssen es düngen mit dem Wort Gottes, mit Gebet, mit Gemeinschaft, mit anderen Geschwistern, vielleicht Vogelscheuchen aufstellen gegen Ablenkungen. Zum Abschluss die logische Frage, wenn du auf dein Herz schaust heute Morgen, was für einen Herzensboden findest du denn da? Ganz ehrlich, ganz persönlich. Vielleicht ist es ja auch ein guter Mix von dem, was wir gelesen haben. Und stell dir auch die Frage, was wäre nötig, damit mein Herz ein besserer Boden wird? Red mit dem Herrn darüber. Und zwar spezifisch. Was wirst du tun? Wie konkret? Wann? Mach einen konkreten Plan. Vielleicht redest du mit jemandem drüber, mit einem Bruder, mit einer Schwester, sie dich verantwortlich halten. Ist es wert, wenn wir gute Herzensböden haben? Jesus spricht von 30, 60-facher, 100-facher Frucht, übernatürliches, wunderbares Wachstum. Das hat Gott für dich geplant. Der Herr hat noch so viel mehr vor mit uns. Ein Vers zum Abschluss, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Herr, ich danke dir für dein gutes Wort. Du hast es gesät in unsere Herzen heute und Vater, ich möchte beten, dass es auf guten Boden trifft. Sprich zu uns, Vater, zeig uns unser Herz. So wie David gebetet hat, erforsche mein Herz und zeige, ob da irgendein abgöttischer Weg, einer, der von dir wegführt, da drin ist. Und Herr, dann führ uns zurück auf den heilen, auf den guten Weg. Hilf uns dabei, weiche Herzen zu bewahren. Und hilf uns, Vater, unsere Herzen gut zu beackern. Gut zu bewahren. Herr, da ist so viel drin in dem, was du gesagt hast. Es ist so einfach und so klar und so ja, eindringlich. Es ist so viel drin, was uns betrifft. Mich zumindest. Ich möchte beten, Vater, um deine Gnade, Herr, dass du unsere Herzen nimmst. Herr, dass du sie willig machst. Dass du uns einen neuen Hunger, einen neuen Durst nach dir, nach Ewigkeit, nach geistigen Dingen in unser Herz legst. Herr, dass du uns eine neue geistige Perspektive schenkst. Herr, dass wir nicht so irdisch hier rumgrundeln, sondern dass wir in der Gemeinschaft sind, die Leidenschaft für dich hat, die einen Unterschied für dich macht in dieser Welt. Dass wir eines Tages mal nicht mit Traurigkeit zurückschauen auf unser Leben, sondern sagen, ja, ist was wert. Ich habe es nicht verschwendet. Da war Frucht. Herr, das wünsche ich mir, dass meine Kinder das sehen können in meinem Leben. Geistliche Frucht, dass sie hungrig werden, auch für dich zu leben und dich zu leben und verfügbar zu sein für dich. Und Herr, du siehst, wie schwach und wie lau wir oft sind. Ich bitte dich um eine neue Füllung mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass du uns beistehst in unserer geistigen Not, Vater. Komm du rein in unsere Beziehungen, in unser Herzen, in unsere Gemeinde, Herr, und führe uns auf deinem rechten Weg. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit wirklicher geistlicher Erkenntnis, wirklicher Offenbarung eures Herzens. Und dass es nicht nur beim Hören bleibt, sondern auch praktisch wird. Dass wir praktisch verändert werden und praktisch gemeinsam wachsen zu seiner Ehre. Amen.